Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist wie an jedem Donnerstagabend die Schwule Welle live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Dieter. Guten Abend, Dieter.
Einen ebenso guten Hartmut. Warum so nervös heute?
Ja, wir haben heute ja doch sehr viele Gäste. Ganz am Ende der Sendung kommt ja unser Sebastian ins Studio, der ja unter anderem die Freiburger Drag Queen Betty Barbecue managt. Unter deren Label kam vergangene Woche eine Neufassung des Lila Liedes heraus, welches vor 100 Jahren zum ersten Mal gespielt wurde. Nun, im Jubiläumsjahr, hat sich die Band Hairball Remedy dem Lied angenommen und eine frische, neue Fassung eingespielt. Darüber reden wir später mit Sebastian.
Und wir haben eine Kollegin im Studio, die einen Podcast mit dem Titel Queer is Near ins Leben gerufen hat. Sie heißt Martina und auch mit ihr werden wir nachher plaudern.
Als erstes aber interessiert uns eine Freiburger, ja, ich würde fast schon sagen, queere Institution. Es ist das sogenannte queere Bücherregal, das in der Buchhandlung Just Fritz steht. Darüber sprechen wir gleich mit Susanne von der Buchhandlung und versuchen auch ein paar queere Buchtipps von ihr zu halten.
Und dazwischen gibt es auch noch die Nachrichten aus der schwulen Welt und später noch die Veranstaltungshinweise.
Und Dieter, was sagen dir eigentlich die Namen Samuel, Omar, Guzman, Ander?
Da denke ich an Polo und schlaflose Nächte, weil ich nämlich alle drei Staffeln der Serie, auf die du jetzt hier gerade hinaus willst, weil ich alle diese Folgen quasi durchgesuchtet habe, gebingt, sagt man jetzt wohl heute dazu. Und ja, da gab's nur wenig Schlaf für mich. Und Polo, das ist der Name eines der Protagonisten, den man nicht vergessen darf aus der Serie Elite.
Und diese Serie wollen wir euch später vorstellen und falls ihr sie noch nicht kennt, auch ans Herz legen. Jetzt aber erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Danke, Oliver. Später, ich habe es ja schon gesagt, sprechen wir über eine Neuinterpretation des Lila Liedes und hören die Fassung der Band Hairball Remedy. Damit ihr es schon ein wenig im Ohr habt, wollen wir aber jetzt schon mal eine sehr alte Fassung davon hören, die etwa 100 Jahre bereits schon auf der Welt existiert. Sie stammt von einem der populärsten Salon- und Schallplattenorchester der Weimarer Republik, dem Orchester Mark Weber. Nun also das Lila Lied. So nostalgisch ging es los. Das Lila Lied etwa 100, ist jetzt 100 Jahre alt geworden. Das war eine Fassung aus den Anfangsjahren. Und nachher hören wir eine sehr aktuelle Fassung mit Hairball Remedy. Jetzt aber zu was ganz anderem. Seit dem 25. April 1975 gibt es ganz in der Nachbarschaft unseres Haussenders eine mittlerweile legendäre Buchhandlung, die in den ehemaligen Räumen der Kohlenhandlung Specht eingerichtet wurde. Es ist die politische Buchhandlung Just Fritz, die sich als Teil einer Gegenkultur zu den eher bürgerlichen Buchläden verstand und die undogmatische Politszene mit linker Literatur versorgen wollte. Heute nennt sie sich Just Fritz Buchhandlung und Antiquariat und beinhaltet, und darüber wollen wir heute sprechen, auch ein queeres Bücherregal. Ich freue mich nun, Susanne Schmidt begrüßen zu dürfen, die zum Team der Buchhandlung gehört. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Susanne Schmidt.
Ja, hallo, vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Just Fritz sprechen werden.
Ja, ich freue mich auch, Susanne. Bevor wir über das queere Bücherregal nämlich sprechen wollen, magst du ein paar Worte überhaupt zu eurer Buchhandlung sagen?
Ja, du hast es ja schon erwähnt. Wir wurden gegründet 1975. Das heißt, wir sind diesen April 45 Jahre alt geworden und wollten das eigentlich rauschend feiern. Mhm. Da kam dann Corona dazwischen und das fanden wir sehr schade. Also wir haben dann so als kleinen Ersatz auf unserer Website Kundinnen und Kunden gefragt, ob sie was schreiben möchten, wie Sie Just Fritz kennengelernt haben und welche Bücher Sie mit uns in Verbindung bringen. Also falls ihr Lust habt, da auf der Website zu schauen, das ist ganz schön. Es sind ganz unterschiedliche Beiträge von unterschiedlichen Kundinnen und Kunden. Mhm. Und das ist so ein kleiner Ersatz dafür, dass wir nicht feiern können oder das vielleicht hoffentlich mal noch nachholen können.
Und wenn du die Buchhandlung von damals so ein bisschen siehst und heute, hat sich das ja geändert? Ist es oder immer noch dasselbe, praktisch das Grundprinzip eigentlich immer noch sehr ähnlich?
Also ich habe auch mir Gedanken drüber gemacht, was so die Kontinuitäten sind und was die Unterschiede. Also es ist immer noch so, dass wir keinen Chef oder keine Chefin haben. Mhm. Das ist so eine Kontinuität. Es geht nicht mehr ganz so anarchisch zu wie damals. Also wir sind irgendwie ein Team, das schon auch arbeitsteiliger arbeitet. Also jede und jeder hat so ihre und seine Bereiche. Mhm. Und wir sind natürlich auch professioneller geworden, weil sonst könntest du als Buchhandlung nicht überleben. Das heißt, wir können jedes lieferbare Buch bestellen über Nacht und wir liefern kostenlos aus mit Fahrradbooten. Mhm. Und unser Sortiment hat sich natürlich auch schon verändert, wobei wir aber nach wie vor ein ausgewähltes Sortiment haben, besonders kleine, unabhängige Verlage auch präsentieren und auch so aktuelle politische Themen, wie zum Beispiel, was weiß ich, was jetzt gerade aktuell ist, Black Lives Matter, Rassismus, Antisemitismus, Klimaschutz, also so politische Debatten auch abbilden in unserem Sortiment.
Mhm. Und ihr habt ein queeres Bücherregal, übrigens, soweit ich weiß, das einzige überhaupt in Freiburg, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass wir die einzige Buchhandlung sind, ja, die lesbische und schwule Literatur extra präsentieren, so dass sie sichtbar und findbar ist.
Wie kam es denn so zu dem Bücherregal? Gab es die auch schon immer?
Also ich meine, so ganz aus den Anfängen, das kann ich gar nicht so richtig sagen, obwohl ich auch schon seit 26 Jahren jetzt im Laden arbeite, was übrigens fast für alle meine Kolleginnen gilt. Also alle, die da mal anfangen, bleiben eigentlich auch.
Aha.
Und also so Mitte der 80er Jahre, als mein Vorgänger Jan Goldberg in der Buchhandlung gearbeitet hat, da wurde so das lesbisch-schwule Sortiment vergrößert. Und das war aber auch eine Zeit, in der vermehrt schwule und lesbische Verlage entstanden sind. Also so Verlage wie Rosa Winkel, Edition Dia, Bruno Gmünder, Männerschwarm jetzt bei den schwulen Verlagen und lesbische Verlage Frauenoffensive, Krug und Schadenberg, Orlanda, Ayatne, also die hatten dann auch eine lesbische Krimireihe. Also das hat dann auch dazu geführt, dass sich das Sortiment auch vergrößert hat und sichtbarer geworden ist. Mhm. Und das war eigentlich auch so immer der so ein wichtiger Punkt für uns, dass wir sichtbar machen wollten, dass es große Literatur von lesbischen und schwulen Autoren und Autorinnen gibt.
Mhm. Und was für Werke insgesamt kann man bei euch so erwerben? Was ist überhaupt die Brandweite? Du hast schon ein bisschen was angedeutet jetzt so, aber was ist so die Brandbreite, was kann man alles finden bei euch?
Also wir haben eigentlich alles von Kinder-Jugend-Büchern über, also es gibt zum Beispiel jetzt gerade wunderbare neue Bilderbücher. Eins heißt Küssen verboten, da küsst dann Frau Ente oder Herr Schildkröte küsst Herrn Schildkröte. Oder es gibt Jugendbücher, die, also eins ist jetzt gerade ganz neu erschienen, das heißt Queer Heroes. Mhm. Da werden LGBTQ-Personen vorgestellt, Prominente, so von Freddie Mercury über Ellen DeGeneres, aber auch Sappho und so sehr poppig aufgemacht, so ein bisschen Graphic Novel-mäßig. Dann finden sich aber auch Klassikerinnen so der schwul-lesbischen Literatur, wie James Baldwin zum Beispiel oder Edmund White, Audre Lorde, Leslie Feinberg oder Annemarie Schwarzenbach. Dann haben wir Bücher über Regenbogenfamilien, also ist ja auch ein großes Thema, so seit ja vielleicht so 5 bis 10 Jahren. Es gibt einen tollen Verlag, Wunderhorn, der hat jetzt ein neues Buch rausgegeben von einer südafrikanischen Lyrikerin, einer lesbischen, Kulika Putuma heißt sie. Dann ist ein sehr wichtiger Verlag für unser Sortiment oder überhaupt auch für die queere Literatur, ist der Querverlag.
Okay.
Das ist so der einzige queere oder schwul-lesbische Verlag, den es in Deutschland gibt. Und die haben zu vielen Themen Bücher publiziert. Also wirklich, ihr müsst mal auf die Website gehen. Das ist eine riesige Bandbreite an Themen. Also so zuletzt, was ich ganz, ganz spannend fand, ist Lutz van Dijk, ein Autor, der in Südafrika lebt, also kennst du bestimmt.
Genau, der kommt auch wahrscheinlich im Herbst zu uns.
Hoffentlich, genau, machen wir ja zusammen die Lesung mit ihm, wenn er aus Südafrika raus kann. Genau. Und der hat jetzt eben Kampala, Hamburg, die Geschichte einer Flucht von Uganda nach Europa, ein Buch geschrieben. Und ein anderes, was ich auch total spannend finde, ist Johannes Kram, auch im Querverlag erschienen. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber da analysiert er die Homophobie heute, also und zeigt auch auf, dass so sich nicht sehr viel verändert hat, erschreckenderweise in den letzten 20 Jahren. Und ja, aber wir haben auch Graphic Novels, also Ralf König findet ihr. Was ihr nicht mehr findet, ist der Spartakusführer.
Mhm.
Also der war früher, als ich angefangen im Laden, war der ganz wichtig. Da, also kam immer die Neuauflage, kamen dann alle und wollten das haben. Und da merkt man halt, dass durchs Internet sich bestimmte Dinge überlebt haben. Ne? Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also da sind die Informationen ja auch so schnell, die verändern sich so schnell und das war dann irgendwann nicht mehr, ja, hat sich nicht mehr gelohnt.
Wie wird denn generell das Angebot eigentlich wahrgenommen? Kommt die Szene zu euch und wird es sehr viel genutzt?
Also so, es wird schon genutzt, aber es ist weniger geworden. Also ich, als ich so mein Coming-out hatte, da gab es bestimmte Bücher, die mussten alle gelesen haben.
Mhm.
Und ich meine, das gibt es schon immer mal noch, so was weiß ich, als ein wenig Leben von Jana Gihara herauskam. Das ist ein Roman, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da, den haben alle gelesen, so in meinem queeren Umfeld. Oder Caroline Ehmke, Wie wir begehren. Das ist auch so ein Buch, was so Furore gemacht hat in den letzten 2-3 Jahren. Aber es ist nicht mehr so, dass so alle so ein bestimmtes Buch dann so kursiert oder so. Oder vielleicht bekomme ich das nicht mehr mit oder es geschieht auf anderen Kanälen. Also ich glaube, über Instagram oder so, da gibt's viele Debatten und das führt dann aber nicht unbedingt dazu, dass die Leute sich dann die Bücher holen.
Wir haben gerade im Chat eine Nachricht reinbekommen und da schreibt jemand, das queere Regal, das Bücherregal war auch der Grund, warum damals diese Person erstmalig in euren Laden gekommen ist und dann wohl später auch zum treuen Kunden wurde.
Na, das ist doch schön. Ja, das freut mich sehr.
Ja.
Nee, wir haben schon auch viele treue Stammkundinnen und Kunden. Mhm. Das ist auch wirklich toll. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Und ich habe auch das Gefühl, es ist wieder mehr das Bedürfnis, da auch in Läden zu gehen. Ja, also wieder weg so aus diesem, ich klick mal schnell und kaufe im Netz.
Ja, man will auch mal reingucken ins Buch, ne? So praktisch.
Genau, oder weißt du, auch so dadurch, dass so diese Zeit auch mit dem Shutdown war, wo du keine Läden mehr besuchen konntest. Also ich habe das Gefühl, da ist auch wieder so eine andere Wertschätzung oder so ein anderer Blick auf das, was man dann mal nicht mehr hatte für eine kurze Zeit.
Jetzt haben wir noch 7 Minuten und ich habe du hast uns 3 Bücher auch mitgebracht, gedanklich, die du uns vorstellen würdest. Da jetzt ist ja gerade Corona-Zeit eben, du sagst es ja gerade, man hat vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Lesen und Sommerzeit ist auch. Was für Bücher würdest du denn empfehlen aktuell?
Also ich habe mir echt total den Kopf zerbrochen und musste mich dann beschränken ja auf 3. Also das erste, was ich ganz, ganz großartig fand, das ist von Rupert Thompson, Never Anyone But You. Das ist in einem kleinen Verlag erschienen. Und der Autor beschreibt die Lebensgeschichte von Lucy Schwob und Suzanne Malherb. Die sind waren ein Künstlerinnenpaar, die in Paris gelebt haben und unter dem männlichen Pseudonym Claude Cahun und Marcel Moore Kunst und Furore gemacht haben. Also die hatten einen Salon in Paris und da haben sich dann die Surrealisten getroffen und als dann der Antisemitismus aber immer, also weil Lucy Schwob kam aus einer jüdischen Familie und der Antisemitismus in Paris dann immer gefährlicher wurde, sind die dann nach Jersey ausgewandert und haben dort gelebt. Und es ist also wirklich eine total spannende und toll erzählte und toll übersetzte von Daniel Schreiber, nämlich auch einem schwulen Autor, den ich ganz, ganz großartig finde. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ein tolles Buch. Dann mein zweites Lieblingsbuch ist von Rebecca Mackay, eine amerikanische Autorin. Das heißt Die Optimisten. Rebecca Mackay hätte eigentlich nach Deutschland, nach Freiburg kommen sollen. Jetzt vor 4 Wochen, glaube ich. Und das ging leider auch wegen Corona nicht. Aber deswegen ist es trotzdem umso toller, dass das Buch zu lesen ist. Es spielt in Chicago und Paris in der Zeit zwischen 1985 und 2015 und beschreibt, wie HIV und AIDS eingebrochen ist in die schwulen Szene in Chicago und beschreibt eben anhand von einem Freundeskreis, wie das Leben verändert hat von allen. Und du bist, also mich hat's total reingezogen, berührt. Das ist so ein Buch, da willst du eigentlich nie, dass es aufhört, weil dir die Personen so ans Herz gewachsen sind und ist richtig toll auch recherchiert und also ganz, ganz tolles Buch, um drin zu versinken.
Rebecca Mackay und
die Optimisten. Genau. Und das dritte ist Andrew Sean Greer, auch ein schwuler amerikanischer Autor, der übrigens den Pulitzerpreis gewonnen hat. Kurz nachdem er hier in Freiburg war und sein Buch vorgestellt hat. Und sein Buch heißt Mr. Weniger. Und es geht um einen Schriftsteller, Arthur Weniger, der total am Ende ist, weil seine Langzeitaffäre beschlossen hat, dass er heiraten wird. Und er beschließt dann, dass er alle Angebote, die er bekommt, also sei es jetzt, um einen Workshop zu geben oder eine Lesung zu machen oder so, jede Anfrage, die bekommt, wird er annehmen und reist dann durch viele verschiedene Städte und Länder, also Indien, Mexiko und Berlin. Und es ist ein witziges, verrücktes, auch herzzerreißendes Buch mit einem ganz, ganz tollen Ende. Also so eine tragikomische Liebesgeschichte, die total Spaß macht.
Klingt ja sehr spannend, ganz tolle Tipps, ja. Wollen wir gerade mal wiederholen? Also das erste war Rupert Thompson, Never Anyone But You. Genau, das zweite war Rebecca Mackay, Die Optimisten.
Genau.
Und das letzte war Andrew Sean Greer.
Andrew Sean Greer, Mr. Weniger.
Genau, das sollte man auf jeden Fall zuerst kommen, jetzt die Bücher kaufen. Klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich habe Lust, alles zu lesen.
Schön.
Und ich habe das Gefühl, irgendwie müssen wir wieder mal reden. Ich glaube, das ist sehr spannend, über Bücher ein bisschen zu plaudern mit dir.
Total. Ich liebe es total und habe ganz viel auch drüber nachgedacht, was es alles für wunderbare Bücher gibt. Wir können gar nicht so viel sprechen, leider, wie es Bücher gibt. Aber genau, wenn die Leute dann Lust haben zu kommen, dann können sie es ja auch bei uns entdecken.
Genau, vielleicht können wir ja wieder mal sprechen, demnächst mal wieder über ein paar Bücher. Das wäre wirklich sehr spannend.
Sehr gerne.
Ja, Susanne, vielen Dank für diese Tipps. Und wer sich weiter über queere Literatur informieren möchte, ist in der Jus-Fritz-Buchhandlung in Freiburg bestens aufgehoben, wie wir hören. Nun wünschen wir dir noch einen schönen Abend und nochmals danke für das Gespräch und eben die Tipps.
Ja, das wünsche ich euch auch noch, eine tolle Sendung.
Dankeschön. Das war Susanne Schmidt von der Jus Fritz Buchhandlung in Freiburg, die unter anderem auch ein queeres Bücherregal zu bieten hat. Die Buchhandlung findet ihr in Freiburg in der Wilhelmstraße 15. Weitere Infos auch unter www.jusfritz.de.
Hallo, ich bin Sharon Berlinghoff und spiele Vivian Köhler bei Unter uns. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß!
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Verkauf. Grindr ist nun amerikanisch. Empörung. Konservative Kräfte machen gegen Urteil mobil. Und Abwehrkräfte stärken. Freiburger CSD gibt Motto bekannt. San Francisco. Eine dreiköpfige Investorengruppe aus San Francisco hat das Datingportal Grindr von den bisherigen Besitzern, eine chinesische Firma, erworben. Offenbar waren die chinesischen Besitzer zuvor von der US-Regierung unter Druck gesetzt worden, da diese befürchtete, dass China durch den Besitz von Grindr Zugriff auf sensible Daten der Nutzer bekäme. Das Kuriose, die neuen Besitzer der schwulen Plattform sind allesamt hetero. Ich denke, man muss nicht schwul sein, wenn man sich eine starke, gesunde, sichere LGBTQ-Community wünscht, sagte Jeff Bonfort, einer der drei Geschäftsführer, neulich gegenüber dem Szene-Magazin Advocat. In den letzten Jahren war Grindr immer wieder aufgrund von Datenskandalen ins Gerede gekommen. Auch wird es in homophoben Staaten oft dazu missbraucht, Schwule zu identifizieren, was dann zu Attacken gegen sie führt. Besonders erschreckend ist ein Fall aus den USA selbst. Im Bundesstaat Georgia hatten homophobe Sheriffs Lockvögel auf Grindr-Nutzer angesetzt, um deren Festnahme zu erwirken und sie in den Medien an den Pranger zu stellen. Washington D.C. Nachdem der US-amerikanische Verfassungsgerichtshof am vergangenen Montag überraschend urteilte, dass das seit dem Jahr 1964 bestehende Verbot von Geschlechterdiskriminierung im Arbeitsrecht auch die Merkmale sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität umfasst, schlugen die Wogen hoch. Insgesamt gibt es 9 stimmberechtigte Verfassungsrichter und das Ergebnis betrug 6-3 Richterstimmen. Das Ergebnis bringt nun konservative Aktivisten auf die Barrikaden. Das Urteil habe die Büchse der Pandora geöffnet. Besonders schwer wiegt der Kommentar eines der 3 Verfassungsrichter, der das Urteil abgelehnt hatte. Er heißt Samuel Alito und war noch unter George W. Bush eingesetzt worden. Er erklärte, dass die breitere Definition für das Antidiskriminierungsmerkmal Geschlecht die Gefahr berge, dass Vergewaltiger nun ebenfalls wegen des Merkmals Geschlecht als schützenswerte Gruppe anerkannt werden könnten. Sei der Trieb zu vergewaltigen nun schützenswert? In konservativen Kreisen wird Homosexualität sehr gerne mit Pädophilie und Vergewaltigung in Verbindung gesetzt, um deren Homophobie zu untermauern. Das traurig Kuriose, mit ihm stimmten ausgerechnet jene beiden Richter gegen das Urteil, denen selbst sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Einem wird sogar eine versuchte Vergewaltigung nachgesagt. Diese Vorwürfe wurden bis heute nicht ausgeräumt. Freiburg. Die Freiburg Pride wurde, wie berichtet, auf dem September verschoben. Inzwischen wurde auch das Motto von diesem Jahr bekannt gegeben. Es lautet: Abwehrkräfte stärken gegen Nazis, Covid-19 und andere bedrohliche Seuchen. In der Begründung wird auf der offiziellen Seite daran erinnert, dass es, Zitat, in der aktuellen Krise um Covid-19 gelte, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken. In Zeiten von sozialer Distanz und emotionaler Isolation gehe es darum, körperlich und emotional fit zu bleiben und nicht aufzugeben. Risiken abzuwägen, sich selbst und andere nicht zu gefährden und vor allem einander zu helfen, soll das Gebot der Stunde sein, damit wir diese Krise gemeinsam überstehen. Nationalismus, Rechtsextremismus und Konservativismus bedrohen uns seit jeher und erleben als politische Strömung seit Jahren eine gesellschaftliche Renaissance. Wir müssen unsere Abwehrkräfte stärken gegen alles, was uns von rechts bedroht. Wir müssen aktiv werden gegen den Übergriff auf offener Straße, gegen Ressentiments in den Köpfen und gegen politische Organisationen und Parteien, wie zum Beispiel der AfD. Wir müssen solidarisch sein mit den Menschen, die täglich an den europäischen Außengrenzen stranden und sterben. Unsere Community muss den reaktionären und anti-emanzipatorischen historischen Kräften unserer Gesellschaft die Stirn bieten und einen menschlichen Gegenpol darstellen. Zitat Ende. Die vollständige Begründung ist nachzulesen auf der offiziellen Webseite www.freiburg-pride.de. Die Freiburg Pride ist für den 19. September 2020 geplant. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Das kommt mir irgendwie etwas Spanisch vor.
Genau, das ist nicht falsch. Das ist eine spanische Serie, die du, glaube ich, ganz gut kennst, und ich auch, die jetzt gerade bei Netflix abzurufen ist.
Ja, Elite. Lass mich raten. Elite. Ja, genau. Ich erwähnte es vorhin ja schon, ja. Ja, Elite habe ich geguckt und ich war am Anfang etwas irritiert, denn zwei sehr bekannte Schauspieler, die auch in Haus des Geldes mitgespielt haben, nämlich der den Rio dargestellt hat und der den Denver dargestellt hat, die spielen auch in Elite mit. Die heißen dann Christian und Nano, also Fernando, verkürzt auf Nano. Und wenn die zwei zusammen im Bild sind, dann war ich immer etwas irritiert bei so gemeinsamen Szenen, weil dann dachte ich immer, jetzt bin ich im falschen Film, also in der falschen Serie. Aber nein, das liegt einfach daran, dass das zwei sehr begnadete Schauspieler sind, die es auch wirklich super rübergebracht haben und auch inhaltlich ganz andere Rollen spielen. Also die sind halt eben ganz andere Charaktere in der Serie Elite. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ein Polo, der heißt eigentlich Leopoldo, aber wird halt immer Polo genannt, auch noch eine wichtige Rolle spielt und auch jetzt aus der queer-aktivistischen Perspektive gesehen. Der ist nämlich der Adoptivsohn zweier einflussreicher Lesben und außerdem auch noch bisexuell, also gleich doppelt gestraft, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Christian übrigens auch, also der ist auch bisexuell zumindest mal und da gab's noch einen, wie hieß er? Valerio natürlich, ja klar. Und der schläft auch noch zu allem Überfluss mit seiner Halbschwester. Also ihr merkt, es geht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wobei Rock'n'Roll jetzt weniger, aber das andere, das passt eigentlich schon. Und für unser eins, also so richtig schwul, so berufsschwul, sind also der Oma und der Ander. Das Traumpaar der Serie, liebevoll von den Fans und auch von Netflix selbst, Omanda genannt. Also so wie Brangelina und so, ne, so Omanda, Oma und Ander.
Und Ringsi.
Und Ringsi, genau. Ja. Die Eltern und uns erinnern sich. Ja. Vor einigen Wochen hat sich der Oma Ayuso, der also ein Oma spielt, also der Schauspieler heißt auch Oma, als schwul geoutet. Also der erste bisher aus dem Netflix-Cast. Aber immerhin, ein Anfang, ja. Und sein in Deutschland geborener Spielpartner Ander, also der Schauspieler selber, der heißt jetzt Aaron Pieper, der hält sich jetzt allerdings noch bedeckt. Aber zumindest mal bei öffentlichen Auftritten kommen die sich immer mal auch so mal wieder nahe. Ist es also nicht so nur rein vor der Kamera, dass sie so ein bisschen körperlich sind, ja. Also er hält sich bedeckt. Jedenfalls, was das Coming-out angeht. Du verstehst, was ich meine.
Ja, aber Omar postet auch ganz sehr eindeutige Fotos mittlerweile auch, ja. Finde ich ja. Der ist recht frech, mitunter mit Zigarette und alles Mögliche und so und doch etwas freizügiger.
Ja, nee, das ist Ander mit der Zigarette.
Omar auch.
Also bei Ander stört mich als einziges, oder bei Aaron Pieper stört mich als einziges, dass er wohl Kettenraucher sein muss. Der hat ständig irgendeine Fluppe im Mund. Spricht übrigens perfekt Deutsch. Ja, wie gesagt, er ist in Berlin geboren und da auch aufgewachsen.
Ja, und die, man muss eigentlich sagen, natürlich, wenn es das Heteros auch zu hören, man kann sich ja auch als Hetero gucken, es gibt natürlich auch Hetero-Paare. Ja,
doch, natürlich. Aber die sind nicht so langlebig.
Ja, stimmt. Aber sind eigentlich, muss ich sagen, generell alle sehr attraktiv in der Serie. Auch. Also es ist ja...
Man Südländer-Bonus quer durch die ganze Besetzung. Ja.
Und es ist richtig spannend, es ist ja eigentlich ein Krimi. Also eigentlich muss man sagen, ja. Eigentlich ist es ja
und jede Staffel hat in sich eine abgeschlossene Geschichte.
Genau, ja. Und sehr kunterbunte Geschichten, eben mit allen möglichen sexuellen Richtungen auch das Ganze. Und ja, einfach auch toll gemacht mit toller Musik und und jeder richtige Cliffhanger, ist eigentlich auch ein bisschen eine Soap eigentlich. Boah, im Endeffekt so.
Ja, jede Folge, also wie gesagt, ich habe das quasi durchgeguckt, ja. Also Ich habe gewartet, bis ich alle Staffelteile zusammen hatte und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt gucke ich mir das an. Das kam nicht mehr los.
Und du hast ja, glaube ich, mal letzte Woche gesagt oder was, aber es erinnert dich ein bisschen an eine andere Serie, ne? Die aus der USA mit irgendwelchen toten Mädchen.
30 Reasons Why Tote Mädchen nicht lügen.
Habe ich ja, auch angefangen mittlerweile übrigens.
Ja,
auch.
Und? Ja. Habe ich dir zu viel versprochen?
Ja, es hat Ähnlichkeiten.
Ja, es sind beide so Teenie-Serien. Und für uns junggebliebene Rentner ist es natürlich, ja, natürlich genau das Richtige. Ja.
Mhm. Und die Serie hat mittlerweile 3 Staffeln. Die 4. ist in Produktion, aber wegen Corona gerade noch ein bisschen hat durch Probleme gerade noch ein bisschen an Gang zu kommen. Ja. Und glaube ich 5 sind es geplant, glaube ich insgesamt, wenn ich es richtig gehört habe. 4
also auf jeden Fall. Die 4. ist auf jeden Fall wohl schon in der Vorbereitung. Also die Leute werden schon zusammengetrommelt und getestet und so. Mhm. Ob sie dann drehen dürfen, ist eine andere Frage. Aber das kommt auf jeden Fall. Das Ding war so ein Erfolg, also einer der größten Erfolge bei Netflix, einer spanischen Serie sowieso, eben Haus des Geldes und dann kommt gleich Elite.
Mhm. Und die Folgen sind ja auch immer 8 Folgen pro Staffel. Das Spannende ist aber, dass man eigentlich in der ersten Folge immer schon das Ende eigentlich irgendwie sieht und nur nicht weiß, wie geht's
aber nicht
dahin.
Weiß.
Ja, man weiß irgendwie, da passiert was ganz Schlimmes am Ende und weiß ungefähr auch was, so ungefähr, aber warum
mit das Rückblicken passiert. Mit Rückblicken wird man dann so langsam drauf gebracht, ne? Also so mit ein paar kleinen Irrungen und Wirrungen.
Mhm. Religion spielt auch eine Rolle mit Omar, ne? Das ist damit auch ein sehr spannender.
Er kommt aus einem muslimischen Haushalt und da wird natürlich Schwulsein nicht so wohl gelitten. Mhm. Dementsprechend verheimlicht er das Ganze. Also das ist auch es ist eigentlich alles mit drin, ne? Also in der Serie ist alles reingepackt. Elite heißt das Ding ja, weil das Ganze hauptsächlich in einer Elite-Schule spielt, also so in einem sehr elitären Gebäude, ja, also Schulkomplex.
Und drei aus einer anderen Schule dürfen dort auf die Schule, weil ihre eigene alte Schule durch einen Bauunternehmer oder ähnliches.
Ja, die ist zusammengestürzt, durch Pfusch am Bau, das kommt auch erst später dann so raus. Ja. Ne? Aber aus so 3 Ärmere, die kriegen ein Stipendium und die dürfen dann halt eben auch auf diese Schule kommen. Und die bringen natürlich diesen ganzen elitären Laden da etwas durcheinander. Mhm. Da zieht die Serie auch ihre Spannung draus. Auch,
Und mit Krankheiten wird auch angesprochen. AIDS kommt drin noch immer vor und etwas stärker sogar noch Krebs am Ende dann in der dritten Staffel. Warum und weshalb und wie es aussieht, wollen wir gar nicht verraten. Aber man könnte immerhin sagen, das schwule Paar ist in der 4. Staffel wohl mit dabei.
Das kann man schon mal sagen. Das ist das, also was wir jetzt bisher gesehen haben, da spricht nichts dagegen, dass es mit Omanda weitergeht.
Ja. Und Netflix hat ja ein bisschen auch Gegenwind erst bekommen, als sie es gezeigt haben, weil das doch sehr mit expliziten Szenen so ein bisschen beworben hat. Es wurde Netflix hat geworben auf dem Facebook-Profil eben mit einer Liebesszene eben zwischen dem gerade eben schwulen Paar. Und dann kam auch gleich ein Kommentar von einem Netflix-User wohl, der hat geschrieben, verbiss dich von meinem Instagram, pöbelte er, nicht jeder Mensch auf der Plattform, auf dem Planeten ist schwul, übertreibt es. Das ließ Netflix dem Troll nicht durchgehen, das Social-Media-Team konnte den Kommentar mit einer Flut von Regenbogen-Emojis, dazwischen die Worte, sorry, wir konnten deinen Kommentar nicht lesen, wir sind umzingelt von all den schönen Regenbögen. Also da ist Netflix steht wohl auch eindeutig hinter der Serie.
Ja, und auch hinter eben diesem schwulen, bisexuellen Handlungsstrang. Ne? Also das ist halt wirklich auch, ohne den würde die Serie nicht funktionieren, muss man auch dazu sagen. Ne? Also deswegen, also kann man sich wirklich gut angucken.
Genau, also man sieht es bei Netflix, also wenn da hinkommt, ich glaube auf DVD oder so gibt es glaube ich noch nichts.
Nein, gibt es nicht.
Also man muss Netflix haben, um das sich anzuschauen.
Aber wie gesagt, jetzt sind alle 3 Staffeln raus, also jetzt muss man da nicht nochmal ein Jahr warten zwischen den Staffeln. Das wollte ich vermeiden, ich habe gewartet, bis alles beieinander war.
Und weißt du auch, wer die Lu ist in der Serie?
Wer die Lu ist, die wird nicht gegessen.
Nein.
wer die ist, eine Schauspielerin, meinst du?
Genau, die ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein bisschen sehr freche. Die hat ja auch faustdick in den Ohren. Mhm. Aber die Schauspielerin, die heißt Dana Paola. Mhm. Und die ist ja in Spanien so ein richtiger Star mit 5 Jahren. Mit 5 Jahren hat die ihr erstes Album rausgebracht. Also sie singt auch noch. Und ihre erste Hauptrolle hatte sie mit 9 Jahren bereits schon.
Wow.
Und wir haben ja so ein Lied mitgebracht, das sie wohl auch für die Serie produziert hat. Es heißt Final Felix. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal noch rein. Und ansonsten legen wir noch mal ans Herz die Serie
Elite.
Hallo, wir sind Michelle
und Adrian
von der Red Curtain Show. Und man hat uns gesagt, wir sollen hier sagen, ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Nun haben wir eine Kollegin im Studio, die vor kurzem einen Podcast gestartet hat mit dem Titel Queer ist Near. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und so haben wir die Macherin des Podcasts einfach mal eingeladen, um nachzufragen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Martina.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und du sagst über dich, du seist eine Katze. Was meinst du damit?
Ja, nicht ganz. Nicht ganz Katze, sondern die Katzen, denen wird ja nachgesagt, dass sie ganz schön viele Leben haben und so geht's mir ein bisschen. Also ich bin 39 und habe das Gefühl, ich habe in meiner kurzen Lebenszeit schon so viel erlebt, dass es in viele Leben reinpassen würde.
Und du hast nun den Podcast Queer ist Near ins Leben gerufen. Wie kam es dazu? Was war deine Idee und deine Motivation?
Genau, also ich hatte vor 4 Jahren ein spätes Coming-out. Das heißt, ich war lange Zeit hetero verheiratet und habe in der Zeit immer mehr festgestellt, dass da in mir eigentlich noch was ganz anderes schlummert. Mhm. Und in dieser Zeit war ich eigentlich, also ich habe lang gebraucht, mit mir das auszumachen. Und sag ich mal, in diesen 10 Jahren habe ich eigentlich immer nach genau solchen Geschichten gesucht, weil man sich ja doch irgendwie ein bisschen vorkommt, als wäre man so ein bisschen Alien. Mhm. Irgendwie hat man ein Hetero-Leben und alles läuft glatt und 2 Kinder und auf einmal kommen diese Gefühle und ja, man sucht nach irgendeinem Halt und dann war irgendwann klar, okay, wenn das positiv für mich ausgeht und ich wieder neue Kraft habe, dann will ich der Community was zurückgeben und dann kam es zu der Idee.
Wie hast du Halt gefunden? Hast du da Leute gehabt zum Sprechen oder wie hast du es gemacht dann?
Ich hatte zum Glück ganz, ganz tolle Freundinnen, die mich immer wieder aufgefangen haben und die mit mir kleine Schritte hin zum Coming Out gegangen sind. Mhm. Und viel gelesen und mich irgendwie, ja, ich meine, wenn man Kinder hat, ist man sowieso eigentlich viel abgelenkt auch. Und deshalb war der Prozess, glaube ich, auch so lang, weil der Mut noch ein bisschen gefehlt hatte.
Ja, und jetzt gibt es den Podcast. Wie lange gibt es denn eigentlich schon?
Der ging Ende April erst on air.
Mhm, genau. In der Corona-Krise schon.
Ja, genau.
Und in den ersten Folgen geht es vor allem um deine Geschichte und deinen Weg bislang. Mhm. Wie wird es denn mit dem Podcast dann weitergehen? Was hast du vor, wenn deine Geschichte in der Gegenwart angekommen ist? Hast du da Projekte oder kommen dann andere in die Sendung? Oder wie hast du es dann vorzumachen?
Genau, also momentan ist es ja alles irgendwie so ehrenamtliches Engagement an meinem eigenen Podcast. Also er nimmt viel Zeit in Kauf und ich hoffe, dass ich das lange durchstehe. Geplant ist jetzt erstmal bis Ende 2020 meine Geschichte zu Ende erzählt zu haben und dann bin ich aber schon jetzt ein bisschen am Suchen nach Themen und freue mich über Zuschriften von Hörerinnen oder Hörern, die ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Mhm. Genau. Mhm. Also ich will auf alle Fälle weitermachen.
Wie erzählst du deine Geschichte? Hast du euch da irgendwie da dir einen Text vorher oder erzählst du einfach so, wie du es denkst? Wie hast du es strukturiert für dich?
Also ich habe mir lustigerweise in meinen Flitterwochen mit meiner Frau, die war nicht so begeistert, hatte ich ein Podcast-Buch dabei, um mich so einzulesen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach ein Raster gemacht, wie ich entlang hangeln möchte, wie ich mich durch die Themen arbeiten möchte. Und dann spreche ich eigentlich schon viel frei. Also ich mache mir immer Stichwörter und dann, das Gefühl kommt, glaube ich, mehr, wenn man frei spricht, als wenn man irgendwas abliest. Ja.
Und wie oft erscheint der Podcast?
Der erscheint alle 2 Wochen, freitags, also morgen ist es wieder soweit.
Ja, sind wir gerade glücklich heute, genau. Queer bedeutet ja, dass bei dir alle Geschichten willkommen sind, das sind nicht nur, da die nicht das Hetero-Leben praktisch darstellen, also auch schwule Geschichten, Transmenschen und so weiter, also ist alles prinzipiell langfristig so willkommen so.
Ja, also ich freue mich über Zuschriften und bin natürlich jetzt auch irgendwie schon auf der Suche nach Themen und versuche Menschen zu ermutigen, die ihre Geschichte erzählen wollen, weil ich denke, das ist genau das Wichtige, dass es ganz viele Geschichten gibt, um eben ja die Menschen so ein bisschen wachzurütteln und auch zu zeigen, das ist nicht nur eine Randgruppe oder das sind irgendwelche komischen Menschen, sondern wir sind viele.
Mhm. Ja. Ja, und jetzt gibt es ja schon eine Weile, hast du ja gesagt, Ende April. Ja. Wie ist denn die Resonanz? Kriegst du da schon Rückmeldungen?
Ja, da bin ich echt erstaunt, weil ich dachte, ich fange jetzt mal so langsam an und lass mir Zeit und habe eben eine Website gemacht, aber mehr eigentlich nicht in Sachen Außenwerbung und mittlerweile habe ich 400 Hörerinnen.
Wow.
Und bekomme auch regelmäßig Zuschriften, dass der Podcast Mut macht und habe jetzt auch eine private Facebook-Gruppe gegründet, damit Frauen oder auch Männern, denen es ähnlich geht, die vor einem späten Coming-out stehen oder schon eins hinter sich haben, dass die sich austauschen können und sich so gegenseitig auch wieder helfen können.
Mhm. Wie kann man denn dir generell jetzt, wenn jemand es jetzt hört, zum Beispiel dir Feedback geben, mit dir kommunizieren und vielleicht auch seine Geschichte vielleicht sogar antragen und sagen, hey, ich habe auch eine sehr spannende Geschichte, wie das bei mir war. Wie macht man das?
Also, zum einen auf meiner Internetseite queer-is-near.com und dann hat mich vor 2 Tagen meine Tochter überzeugt, dass ich jetzt unbedingt für den Podcast auch einen Instagram-Account brauche. Mhm. Und genau, da kann man einfach auch queer-is-near-podcast eingeben und dann findet man mich da und kann mir zuschreiben.
Mhm. Und so ein Podcast hat ja schon einen gewissen Aufwand. Du hast auch eben, du sagst ja, du hast Internet, Instagram, du hast Facebook, du hast eine Webseite. Kann man dich da irgendwie auch unterstützen? Brauchst du Hilfe irgendwie auch?
Ja. Ja, ja, Unterstützung ist willkommen. Also zum einen eben auf der Website gibt es eine Seite dazu tun. Da habe ich mir einfach was Kleines überlegt, dass Menschen, die den Podcast quasi mit am Leben halten möchten, dass sie da eine kleine Spende oder so einen Dauerauftrag einrichten können. Aber eigentlich lebt er ja auch einfach von den Geschichten. Also eigentlich will ich, dass man mir schreibt und dann sieht man einfach, wie die Unterstützung läuft. Aber ja, genau.
Aber du momentan machst du es eigentlich alleine oder hast du schon ein kleines Team, was hinten dran hilft? Oder?
Nee, ich mache alles ganz alleine, ja.
So, dann haben wir jetzt mal schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber jetzt die wichtigste Frage, wie kommt man an deine Podcasts? Wie findet man sie? Mach mal die ganze Werbung nochmal, dass man dich jetzt auch findet.
Ja, genau. Also am besten auf www.queer-is-near.com. Dort auf meiner Website gibt es dann auch alle Buttons, um seinen eigenen Podcast-Anbieter irgendwie zu finden. Genau, das ist so, also er ist bei Apple Podcast und bei Spotify und bei Deezer und ja, da findet man mich.
Ja, schön. Mensch, da wünscht man dir auf jeden Fall viel Erfolg. Dann sind wir mal gespannt, wie es bei dir weitergeht mit deinem Podcast. Aber es ist ja toll, dass du schon wahnsinnig viele Hörer und Hörerinnen. Hoffen wir, dass ich wünsche dir viel Glück, dass es weiterläuft und wir können es ja weiter beobachten. Vielleicht können wir wieder mal irgendwas zusammen hier besprechen. Und
sehr, sehr gern.
Und ja, und jetzt erstmal wünsche ich dir einen schönen Abend. Vielen Dank für dein Studio kommen.
Dankeschön.
Und dann morgen eine gute Sendung. Oder?
Dankeschön.
Das war Martina, die den Podcast Queer ist Near ins Leben gerufen hat. Ihr findet ihn unter www.queer-is-near.com. Und nun hören wir noch etwas Musik. Danach kommt dann Sebastian zu uns und wir sprechen über das Liederlied, das gerade in einer Neuinterpretation herausgekommen ist.
Schwule Welle. Immer donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreieckland.
Vor 100 Jahren entstand die erste queere Hymne mit dem Titel Das Lila Lied, das damals in der Szene wohl in aller Munde war. Jetzt zum 100. Geburtstag des Liedes entstand eine Neuinterpretation durch die Band Herbal Remedy, die von der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue präsentiert wird. Darüber möchte ich sprechen mit dem Manager von Betty Barbecue, der gleichzeitig ein langjähriger Moderator und Redakteur hier auch bei der Schwulen Welle ist. Und so freue ich mich, Sebastian mal wieder in unseren heiligen Hallen begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Sebastian.
Ja, guten Abend, Hartmut. Herzlich willkommen.
Ja.
Bei mir.
Bei dir, genau. Ja, genau, weil du bist ja momentan auch eigentlich anderweitig noch ein Kollege. Ich habe was gehört von Schwarzwald-Palaver. Was ist das denn, was du gerade machst?
Genau, Schwarzwald-Palaver ist eigentlich so ein kleines Talk-Projekt. Deswegen will ich das gleich dazu sagen. Es ist ein Talk-Projekt. Es besteht aus einem Instagram-Live-Talk, den es jeden Freitag gibt. Es besteht aus dann bald auch noch einer Podcast-Reihe. Mhm. Ja, das kommt dann zusätzlich noch dazu, die es dann auch immer als Video auch nochmal auf YouTube geben wird. Und das mache ich zusammen mit meinem guten Freund, dem Jens. Wir beide sind Schwarzwälder Gewächse. Ich aus dem Nordschwarzwald und der Jens hier eher aus dem Südschwarzwald leben jetzt beide hier in Freiburg. Und wir haben bemerkt, dass wir einfach wahnsinnig viel zu erzählen haben, wenn wir zusammen sind. Darunter leiden manchmal auch Freunde und Bekannte, weil das dann so eine eigene Show ist, wenn wir aufeinandertreffen. Da dachten wir, Mensch, ich glaube, das ist eher etwas für das breitere Publikum, weil unser Publikum kennt das ja schon alles. Mhm. Unsere Freunde. Und so machen wir das dann jetzt seit kurzer Zeit immer Freitag nachmittags. Es geht dabei eigentlich nur um Zerstreuung. Es geht darum, wir starten mit unseren Zuhörern, mit unseren Gästen in das Wochenende und bereiten sie ein bisschen darauf vor. Wir haben immer interessante Gäste dabei, vor allem in unserem Instagram-Talk. Da stellen wir dann verschiedene Gäste aus dem Schwarzwald oder Umgebung vor, die interessante Dinge machen. Und was wir eigentlich mit diesem Talk zeigen wollen, ist, dass der Schwarzwald sehr bunt ist, aber auch sehr innovativ, sehr kreativ. Und weswegen reden wir in der Schwulen Welle darüber? Der Jens und ich sind beide bekennende Homosexuelle.
Was?
Man kann es kaum, verheimlichen. Und zumindest ist die Art und Weise, wie wir die Gespräche führen, sicher auch für unsersgleichen sehr interessant und hier und da mit einem Schmunzeln verbunden. Wir haben immer sehr viel Spaß. Unsere Gäste wissen nicht immer, auf was sie sich einlassen.
Ja, wir haben ja vor kurzem auch festgestellt, dass der Jens sogar bei uns schon mal in einer Sendung war. Vor Jahren hat man ein Interview gemacht, hat er irgend so ein Gewichtsprojekt gemacht, genau. Das abgenommen hat. Das wussten wir gar nicht mal so irgendwie und haben dann Jahre später wieder kennengelernt. Also ich jedenfalls. Und ich merke, ich habe ja schon ein Interview mit dir geführt. Das wusste ich gar nicht so genau.
Jens 2.0. Er hat sich begleiten lassen beim Abnehmen.
Ja, genau, das stimmt, das war es damals. Kann man vielleicht als Podcast noch anhören, irgendwo in den Archiven von der Schwulen Welle. Sag nochmal genau, also wann seid ihr live und wo genau kann man euch nochmal sehen? Sag's nochmal zusammenfassend.
Also Schwarzwald-Palaver heißt es. Mhm. Jeden Freitagabend auf Instagram sind wir eine Stunde live von 19 bis 20 Uhr. Immer mit interessanten Gästen, mit witzigen Themen, starten zusammen mit unseren Zuschauern ins Wochenende. Und in baldiger Sicht wird es dann auch einen Podcast geben, den man dann auf den gängigen Portalen anhören kann. Wahrscheinlich so zweimal im Monat, also ähnlich wie meine Kollegin, die gerade davor gesprochen hat. Und dann eben auch mit einem Video auf YouTube.
Das Schöne ist ja, man kann sich auch beteiligen, man kann ja euch schreiben während der Live-Sendung.
Man kann kommentieren, man kann beteiligen und theoretisch, wenn sich das redaktionell einrichten lässt, kann man auch teilnehmen, also sich reinschalten lassen. Man muss sich aber auf einiges gefasst machen.
Das glaube ich auch, ja. Nun aber zum Lila Lied. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Was genau ist denn das Lila Lied überhaupt?
Das Lila Lied ist die weltweit erste Hymne der Homosexuellen. Du hast es vorhin schon angeteasert, aus dem Jahre 1920. Das heißt, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre das Lila Lied. Damals war es in der Zeit zwischen der, also in der Zeit der Weimarer Republik, nach dem Kaiserreich, vor dem Nazireich, also zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg. Und das war gerade so in Berlin und anderen Großstädten eine sehr aufstrebende Zeit, in der vieles möglich war. Man war euphorisch, gerade auch es wurde sehr viel liberalisiert, auch im gesellschaftlichen Zusammenleben. Es war auf einmal möglich, über eine Entkriminalisierung von Homosexualität zu reden. Das ist ja undenkbar eigentlich, wenn man sich überlegt, dass das vor 100 Jahren war und wir es dann in der Bundesrepublik ja erst 1994, glaube ich, abgeschafft haben, zumindest den Strafparagraf. Also unglaublich, was damals alles möglich war. Und da ist ein Lied entstanden, das Lila Lied. Das haben zwei bekannte Menschen geschrieben. Zum einen war es Kurt Schwabach, der unter anderem auch Texte gedichtet hat für Sarah Leander und Freddie Quinn, also so 50er, 60er Jahre dann später noch. Und der Komponist war Arno Billing, der allerdings Micha Spuljanski hieß. Der hat sich nur bei Das Lila Lied als Arno Billing ausgegeben, denn er hatte ein bisschen Angst, ob es seiner Karriere schaden könnte. Und der war dann später auch noch einer der erfolgreichsten Kabarett- und Revue-Komponisten der Weimarer Republik. Und da schließt sich der Kreis wieder, alle waren sehr gut befreundet mit Dr. Magnus Hirschfeld, der uns ja allen ein Begriff ist, Sexualforscher, Fürsprecher für die Entkriminalisierung der Homosexualität. Das Lied fasst auch einen Titel auf eines Liedes, anders als die anderen, der nicht eines Liedes, sondern den Titel eines Filmes, der, glaube ich, 1900 Jahre gefeiert hat.
Wir kommen aus dem Feiern nicht mehr raus gerade im Moment.
Überhaupt nicht. Und jetzt konnten wir es ja leider gar nicht so viel feiern. Aber das Lied ist einfach wunderschön. Im Original ein Marsch eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet. Wurde jetzt auf unterschiedliche Art und Weise schon neu dann wieder interpretiert in den letzten, 50, 40 Jahren. Und jetzt ist es 100 Jahre alt und niemand kümmert sich darum, obwohl es so einen tollen Text hat, der auch wirklich erstaunlich ist, wenn man ihm liest, zuhört und das immer mit der Lupe darauf, dass es vor 100 Jahren war. Mhm.
Ja, wir haben vorhin ja schon ein bisschen reingehört in die ganz alte Fassung und es ist ja wirklich noch ein Ohrwurm. Wir haben es auch schon ein paar Mal bei der Welle gespielt in verschiedenen Fassungen und es ist wirklich toll. Und jetzt gibt es eine neue Interpretation von dem Gesangstrio oder der Band Herbal Remedy, die wir auch schon hier in der Sendung hatten. Sag mal erstmal, warum ist es der Band? Was ist das für eine Band?
Herbal Remedy ist ein Trio. Mhm. Die bestehen aus Laura an der Geige, aus Jan am Kontrabass und Johannes an der Gitarre. Mhm. Die machen sehr oder ihre Musikauswahl ist teilweise sehr unkonventionell, weil man kann sie nicht in eine Schublade packen. Ja. Mhm. Sie machen schon eher Lieder, die älter sind, also vielleicht auch schon so ihre 60, 70 Jahre oder teilweise auch älter. Sie haben auch ein altes jiddisches Lied, Bei mir bist du schön, ist ja auch ganz bekannt, aber schreiben auch eigene Lieder. Der Johannes, der Gitarrist, ist wahnsinnig kreativ, was das angeht. Richtig süße Lieder. Das ist so eine ruhigere Band, die aber irgendwie immer auch irgendeine Botschaft und wenn der Text auch so lieblich ist, trotzdem dabei hat. Und das ist eigentlich recht schön. Sind sehr innovativ und haben mit Betty Barbecue schon hier und da zusammengearbeitet, zusammen verschiedene Videos gedreht etc. Ja. Und da war dann der Gedanke da, Mensch, das Lila Lied feiert 100 Jahre, wäre das nicht für euch ein Gedanke oder eine Idee, das dann nochmal neu zu interpretieren?
Mhm. Genau, jetzt, also ist unter dem Label Betty Barbecue, das ist jetzt rausgekommen.
Genau,
das
Ganze, also Betty hat es produziert, ist als Produzentin.
Aber singt mit? Nein.
Betty ist nur als Produzentin aufgetreten. Gesang ist, wie gesagt, Laura spielt auch in der Version, die wir dann gleich hören. Johannes und Jan, die dann noch ein bisschen als der Chor dazukommen. Das ist eigentlich sehr schön. Das ist ein tolles Projekt gewesen und wurde jetzt veröffentlicht vor kurzem, letzte Woche am Freitag. Mhm. Gibt es auf allen Portalen zu hören, den gängigen, also ob das jetzt YouTube, iTunes oder Spotify oder Deezer oder was auch immer sei. Das Lila Lied in der Coverversion von Herbal Remedy.
Ich sage mal kurz Musikwissenschaftler als Kenner jetzt hier. Wie unterscheidet sich denn das aktuelle Lila Lied von dem ganz alten, also abgesehen von der Tonqualität?
Das, ja, genau.
Da können die von damals nichts dafür mehr.
Ja, also ganz klar, das Lied wird in unserer Version von einer Frau gesungen. Das ist ja auch ein Unterschied. Es wurde damals von einem Mann gesungen. Aber das ist gerade das Interessante auch bei unserer Version daran und dass es eben bei unserer Version kein Marsch ist. Also Kontrapass, Bass, Geige und Gitarre, da bekommst du keinen Marsch hin. Das war aber auch überhaupt nicht angedacht, sondern es ist, es ist einfach ein bisschen ruhiger geworden, aber ich glaube, man muss es wirklich hören, um das zu vergleichen. Was ich sehr schön finde bei diesem Lied ist, man bemerkt richtig, wie die Laura, die Sängerin bei unserer Version, auch ein bisschen diese Geschichte in dem Lied vorantreibt. Denn es geht am Anfang so ein bisschen darum, dass dargestellt wird, dass man halt anders als die anderen ist. Wieso soll man im Gleichschritt der Moral, so ein Zitat aus dem Lied, lieben? Mhm. Wir sind das eigentlich nicht so, wir wollen das auch nicht so. Auf der anderen Seite werden wir aber verfolgt, ja, also wir müssen uns eigentlich dem System beugen. Und es wird dann immer zwar ein bisschen kämpferischer, je weiter das Lied voranschreitet. Und das hat Laura sehr, sehr gut auch gesanglich rübergebracht. Das fand ich ganz schön. Ansonsten ist es natürlich ein Cover, aber ein sehr besonderes Cover, weil es eben in dieser Instrumentenkonstellation neu aufgenommen wurde. Und ich glaube, das Allerinteressanteste an dem Lila Lied ist, dass dieser Text heute funktioniert wie damals. Mhm. Also in dem Lied ist damals im Originaltext ist der, gibt es eine Szene, die handelt auch vom Galgen und will man uns auch hängen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es das heute nicht mehr in Deutschland, aber es gibt es in anderen Ländern auf der Welt, dass Homosexuelle auch wirklich noch körperlich verfolgt werden. Und in Deutschland kann das dir auf eine andere Art und Weise natürlich auch passieren. Gesellschaftliche Ächtung, du bist ausgeschlossen, je nachdem, in welchem Kreis du dich auch befindest. dieses Lied beschreibt einen Kampf und trotzdem, obwohl man verfolgt wird, stolz zu sein, wie man ist und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das ist die tolle Botschaft an diesem lila Lied.
Wir hören es jetzt auch gleich noch an, aber wir haben ein paar Minuten Zeit. Natürlich möchte ich auch noch ein anderes Thema noch ansprechen. Sebastian, du hast ja jetzt viel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Du bist ja eben auch Manager bei The Barbecue. Wie ist denn gerade die aktuelle Lage in der Corona-Krise generell und speziell auch bei Herbal Remedy wie auch bei The Barbecue?
Ja, also gerade für Bereiche, die künstlerisch sind und künstlerisch tätig sind, ist es eigentlich schon eine Katastrophe. Also das darf man nicht kleinreden. Es gab einfach ein Tätigkeitsverbot in den letzten 3 Monaten. Nicht jeder Künstler konnte da auf andere Arten und Weise seine Kunst oder auch teilweise Dienstleistungen, wenn er denn davon auch leben will, darbieten. Mhm. Also es war jetzt schon relativ schwer. Es hat uns sicher um ein halbes Jahr zurückgeworfen, egal bei welchem Künstler das ist. Mhm. Wir können nur hoffen, dass die angesprochenen und angekündigten Hilfen, die jetzt noch kommen sollen, es gibt ja noch mal von der Bundesregierung eine Tranche mit Soforthilfen, dass sie auch wirklich kommt. Aber man muss wirklich sagen, es war einfach unglaublich schwer, alles hinzubekommen und ich glaube sogar stressiger, wie wenn das ein ganz normales Jahr gewesen wäre, das, wo wir auch immer Stress haben. Jeden Tag, jede Woche ist was los. Aber ja, es war es einfach nicht so schön. Auf der anderen Art und Weise, wir hatten Zeit und die Möglichkeit, auch andere Projekte auszuprobieren, uns vielleicht auch hier und da ein bisschen neu zu orientieren. Aber das muss man auch sagen, ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, wenn diese Krise nicht gekommen wäre. Doch trotz allem, ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Man sieht ja Licht am Ende des Tunnels. Betty hat bald zum Beispiel auch einen Dreh mit Sat.1. Und es werden noch viele andere Projekte kommen, die ganz toll werden. Und bei Herbal Remedy hoffe ich, dass es auch wieder losgeht. Wobei man eines dann noch erwähnen muss, die hatten eine super süße Idee und haben das durchgezogen. Sie haben kostenlos vor Altenheimen gespielt. Mhm. Also entweder im Innenbereich der Höfe oder dann eben davor, um den alten Menschen eine Freude zu machen, die dann wirklich am Fenster standen, auf den Balkonen. Man musste ja Abstand halten, das war ja höchste Vorsicht geboten. Und da, glaube ich, so viel Freude in die ganzen Altenheime gebracht haben. Das war gigantisch und ja, ich glaube, das hätte auch nicht jeder gemacht.
Ja, muss ich sagen. Ich war auch teilweise ja dabei und durfte dabei sein. Und es war einfach wunderbar, wie die älteren Damen und Herren da, wie sich auch leuchtende Augen hatten und so, wie kleine Kinder sich gefreut haben darüber auch. Was ja auch klar, sie waren es dann wochenlang so, sind eingesperrt in ihren alten beiden Seniorenresidenzen, Altenheimen und ähnliches. Und plötzlich kommt mal wieder ein bisschen Kultur rein. Also es ist wirklich ein ganz tolles Engagement, muss man echt sagen. Siehst du jetzt momentan so einen Aufwärtstrend eigentlich? Momentan lockert sich ja so einiges oder siehst du im Ganzen eher ein bisschen besorgt entgegen und denkst, oh, vielleicht ist schon wieder zu viel gelockert? Oder wie siehst du es denn?
Also da sehe ich, also ich meine, ich muss sagen, ich fühle mich ja als ziemlich junger Mensch und weiß aber, dass ich natürlich auch betroffen sein kann, wenn es nicht ich bin, dann vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, Familie etc. Natürlich mache ich mir da Gedanken. Ich vertraue aber den Zahlen und Fakten und hoffe natürlich, dass wir da jetzt gut durchkommen. Ich denke nicht, dass wir jetzt blind durch die weiteren Wochen geführt werden, sondern ich vertraue allen, die für mich Entscheidungen in die Hand nehmen. Und ich habe da keine Befürchtung. Ich hoffe nur, wenn diese zweite Welle, von der man immer redet, wenn sie käme und wenn sie so schlimm käme, wie man jetzt immer sagt, dass es dann nicht wieder so einen krassen Shutdown geben wird, sondern dass man jetzt so gut vorbereitet ist und dann wirklich punktuell vorgehen kann. Ich persönlich fühle mich nicht bedroht und wir haben unsere Unternehmen einigermaßen im Griff, unsere Unternehmungen und Projekte, dass wir da auch unbeschadet, hoffentlich unbeschadet durchkommen. Und der Rest wird sich zeigen. Und was dieses Jahr nicht gemacht werden konnte, muss nächstes Jahr doppelt so schnell gemacht werden. Das heißt, nächstes Jahr, lieber Hartmut, sehen wir uns dann gar nicht mehr.
Ja, man weiß es nicht. Wird schwierig werden, ja. Aber glaubst du auch, dass die Kultur wieder zurückkommen wird? Dass die Leute auch zurückgehen, dass wir Lust haben auf Kultur
ja,
und ähnliches?
Absolut. Ja, absolut. Also davon bin ich überzeugt. Die Leute kommen wieder. Ich bemerke das auch bei den Besuchern unserer Stadtführung. Ich bemerke das auch, wenn ich in die Innenstadt schaue. Das braucht aber noch ein kleines bisschen Zeit. Man muss sich wieder dran gewöhnen, an die Situation, wie sie dann ist. Ich bin aber ziemlich sicher. Trotz allem, die Kulturbranche wird weitere Hilfen brauchen, weil das, was man mit den ganzen Abstandsregeln etc. jetzt an Möglichkeiten vernichtet, und letztendlich muss ja auch ein Mensch von dem leben, was er verdient. Mhm. Ja, das muss irgendwie ausgeglichen werden. Und da vertraue ich aber auch den Leuten, die uns führen, dass sie das im Blick haben. Vielleicht nicht sofort, dann aber später. Weil ohne Kultur ist, glaube ich, eine Gesellschaft auch nicht wirklich wertvoll.
Das Problem ist halt nach wie vor, glaube ich, die Großveranstaltungen, vor allem Indoors im Moment halt, oder Partys große, oder auch CSDs haben ja momentan Probleme, wobei da gibt es ja mittlerweile auch Modelle, wie man dann doch irgendwie ein CSD machen kann. Aber das ist, glaube ich, so die Hauptprobleme, wenn die Kleineren vielleicht eher so langsam in die Gänge kommen wieder.
Ja, Großveranstaltungen, klar, in diesem Rahmen denke ich nicht, weil meistens meine Kunden eben nicht Großveranstalter sind. Aber das ist natürlich schon hart, wobei ich da hoffe, dass sie irgendwie drüber kommen. Das sind ja meistens sehr große Firmen, die auch dahinter stehen, mit denen eher dann die Künstler leid, die nicht auftreten können. CSD, lass mir das noch erwähnt sein, ist das Jahr 2020 ist für die queere Sichtbarkeit eine absolute Katastrophe, weil wir keine CSDs haben. Ein CSD online zu veranstalten ist eine nette Idee, geht aber am eigentlichen Thema voll vorbei, nämlich sichtbar zu sein, sein Anliegen in die Mitte der Gesellschaft, der Stadt zu tragen und eben im Zweifel auch alles lahmzulegen. Hauptsache jeder bemerkt, es ist CSD und es gibt ein Anliegen, das man bringen will. Und das geht dieses Jahr nicht. Das ist eine Katastrophe und ich hoffe, dass uns das nicht in irgendeiner Art und Weise zurückschlägt. Und wenn nicht, müssen wir nächstes Jahr noch aktiver in die Öffentlichkeit.
Und vielleicht gibt es ja noch einen oder anderen CSD dieses Jahr. Mal schauen. Also die Freiburger will ja, der Kölner wollen vielleicht auch noch, und die Berliner haben, glaube ich. Aber wir werden sehen. So, nun aber wollen wir uns die neue Interpretation des Dialides auch mal anhören, bevor Sie alle vergessen haben, was wir erzählt haben hier. Also danke, Sebastian, dass du heute bei uns im Studio warst oder bist und von dieser spannenden Kooperation noch erzählt hast und über anderes. Und morgen gibt es dann wieder Schwarzwaldpalava?
Morgen haben wir Schwarzwaldpalava 19 bis 20 Uhr. Wir überraschen uns immer. Diese Woche überrasche ich Jens mit Thema und mit einem Gast. Mhm. Es wird sehr witzig, es wird interessant.
Schaut rein. Jetzt verrätst du ja der Sendung.
Nein, nicht.
Schade.
Instagram Schwarzwaldpalava. Folgt uns, wir freuen uns.
So, nun aber hören wir uns also die neue Interpretation an. Das war Sebastian und wir hören das Lied neu interpretiert von der Band Herbal Remedy, powered by Betty Barbecue.
Hallo, hier sind Benny und Manu aus Rottweil. Und wir hören die schwule Welle bei Radio Dreieckland.